Das Hauptrisiko wäre es, ist Bullshit.
Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen Rage Bait, ehrlich gesagt.
Reale Risiko versus das gefühlte Risiko. Und das adressiert das Video ja eigentlich.
Sind Frauen wirklich risikoscheu im Allgemeinen?
Ja, sich sicherer darin wegen, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten abzugeben.
Wenn Männer dann sagen, das nehme ich dir ab, weil ja leider nun mal nicht jeder Mann, nur weil er ein Mann ist, irgendeine Kompetenz in dem Bereich hat.
Ja.
Und es wird wieder kontrovers diskutiert werden.
Das stimmt. Ja, sollen sie Leute noch machen.
Wirklich, Männer sagen, du bist Golddigger, ne, und wohnen bei Mama auf dem Sofa, Digga. Ich würde Frauen immer ermutigen, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen in diesem 50-50 bleiben, obwohl ihr Mann doppelt so viel verdient. Sprich mit ihm. Und wenn er dafür nicht offen ist, dann vielleicht, maybe, he's not the one. Und da gebe ich dem Video recht. Ich glaube, das ist ja der Punkt, worauf wir eigentlich hinaus wollten.
Hallo Annabelle.
Hallo Anna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifestation. Ja, ich freue mich sehr. Nach langer Zeit sitzen wir uns endlich mal wieder
ist
gegenüber.
So, ne?
Es ist viel zu lange her, ich habe dich vermisst.
Ja, weil wir waren auch irgendwie beide versetzt im Urlaub.
Das stimmt.
Ja, manchmal ist das so im Leben.
Sind wir uns fremd gegangen, es war trotzdem schön, aber ich freue mich auch, dass wir wieder da sind.
Ich habe auch sehr viel Freude gehabt, Folgen mit Nathalie aufzunehmen.
Ja, die sind auch richtig toll geworden.
Ja, danke.
Hab ich reingehört. Genau. Und ich habe dich heute mal wieder hier in diesen Stuhl zitiert, weil ich mit dir über ein total spannendes Reel reden möchte.
Mhm.
Und deswegen haben wir heute mal wieder unsere tolle Rubrik Real Raw Relevant.
Bist du ready?
Ich bin ready.
Das Frauenrisikoaverse ist Bullshit. Frauen gehen die riskanteste Wette ein, die der Kapitalmarkt kennt. All in auf einen Mann. Der Ehemann. One single stock, null Diversifikation, komplettes Klumpenrisiko. Jede dritte Ehe. Exit dauert im Schnitt 1,5 Jahre und kostet einen Anwalt. Dividende auch eher unregelmäßig. 54% der Männer sagen, sie treffen die Finanzentscheidungen des Haushalts. Aber genau da parken Frauen seit Generationen ihre Altersvorsorge und nennen es Liebe. Und dann sagen dieselben Frauen, ein MSCI World mit 1400 Positionen sei ihnen zu riskant. Alter, du hast bereits ein Portfolio und es besteht aus einem Wert namens Thomas. Nein, Frauen haben kein Risikoproblem, Frauen haben ein Diversifikationsproblem.
Genau, wir haben uns jetzt zusammen einmal das Reel angeguckt von einer Content-Creatorin, die eine, finde ich, auf jeden Fall sehr erfolgreiche Werbung gemacht hat für einen Neo-Broker, denn sie hat uns ja dazu veranlasst, darüber zu sprechen. Das heißt, sie hat sich ins Gespräch gebracht.
Mhm.
Das würde ich erstmal sagen.
Das würde ich auch erstmal sagen.
Bevor du deine Meinung dazu teilst, vielleicht einmal für euch kurz zusammengefasst, was darin besprochen wurde. Und zwar ging es darum, dass Frauen ihren Mann auch immer noch als Altersvorsorge nutzen. Und das ist natürlich für uns auf jeden Fall ein spannendes Thema, denn einer unserer Hauptslogans von Invest Women ist tatsächlich, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Und hier hat sie einfach in verschiedenen Schritten nochmal genauer erklärt, warum das nicht die beste Idee ist, nur auf den Mann zu setzen. Also hohe Scheidungsraten ist der eine Punkt, wenig Diversifizierung, also
ja,
alles auf
es,
eine Person gesetzt.
Genau, sie hat basically den Mann analysiert wie ein Finanzprodukt.
Genau. Genau, richtig.
Genau.
Das ist eine gute Zusammenfassung.
Ja,
hat am Ende quasi gesagt, jeder ETF, ein breit gestreuter ETF ist besser als Mann.
Und hat halt auch gesagt, wenn du dir den Mann als Finanzprodukt anguckst, dann dürfte niemand den eigentlich halten. Das wäre etwas, wovon strikt abgeraten werden würde von jedem Experten und jeder Expertin.
Das ist
weil
die
er so ein risikoreiches Investment ist.
Genau, unsicher und am Ende stehst du vielleicht bei nichts da.
Mhm.
So, volle Abhängigkeit, keine Diversifizierung und so weiter und so fort.
Genau, also das ist ja die Hypothese,
mhm.
die sie ja, oder das ist ja, eine Hypothese klingt viel zu technisch. es ist ja der, bin ich dumm, ist es der Claim? Hä, was sagt man denn nochmal am Anfang? Die Hook! Oh, meine Güte, ey, als würde ich das nicht ständig machen, Junge. So, das sowas regt mich immer auf, wenn mein Gehirn so, nee, dieses Wort, das gebe ich dir jetzt gerade nicht. Entschuldigung,
nee.
Du kennst es, du arbeitest täglich damit, aber
sie,
nein.
Gatekeept.
Also, ja, mein Gehirn gatekeept Informationen. So, also die Hook. Dieses Videos ist ja, Frauen haben kein Risikoproblem, sondern haben ein Diversifikationsproblem.
Genau,
das hat
weil
sie, glaub ich,
Frauen sagen, also das heißt, Frauen sind zu risikoavers, um zu investieren, aber eigentlich gehen sie das größte Risiko der Welt ein, indem sie alles auf eine Karte setzen, auf den Mann und sagen, der Mann löst das Ganze schon für mich.
Mhm.
Das ist die Aussage.
Ja, also ich meine, ist natürlich völlig logisch, warum diese Hook gewählt worden ist. Und es ist natürlich auch völlig logisch, wie dieses Video aufgebaut ist und dass es maximal provozieren soll. Ich würde sagen, es ist schon ein bisschen Ragebait, ehrlich gesagt, an der einen oder anderen Stelle.
Ich merke schon, dass
ich bin
dich,
ein bisschen angepisst, ehrlich gesagt.
Dich fasst es an, weil zum
ich
Beispiel...
Ich war sauer, als ich es gesehen habe.
Okay, ich bin gespannt, weil in mir hat es eigentlich eher das Gefühl ausgelöst,
ehrlich?
Ich finde es total interessant.
Ich fand es richtig kacke.
Okay, guck mal, ich fand es kacke.
Ich sag warum. Meinung.
Ja,
ich
bitte.
Ich super kacke, weil da schon wieder Sachen in einen Topf geworfen werden und umgerührt werden, wo ich gedacht habe, es ist einfach faktisch falsch. Weil da völlig außer Acht gelassen wird, dass das ein historisch gewachsenes Problem ist und dass das ein gesellschaftliches Problem ist und es wieder das Individuum, die einzelne Frau verantwortlich gemacht wird für diese Entscheidung.
Ja.
Und das nervt mich tierisch, weil sie sagte ja irgendwie sowas wie, obwohl das alles so ist und diese unzuverlässig sind, verlassen sich Frauen da lieber drauf. Und das schon ja seit Generationen. Und dann denke ich mir, das ist in sich ja einfach schon eine dumme Aussage.
Das haben sich Frauen nämlich nicht ausgesucht.
Weil Frauen haben sich das nicht ausgesucht. Meine Oma hat sich das nicht ausgesucht, dass sie meinen Opa fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Frauen in Generationen vorher haben sich nicht ausgesucht, dass sie ganz viele Entscheidungen nicht selbstbestimmt treffen durften, dass sie kein eigenes Konto haben dürfen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich diese Aussage irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich die Problematik eigentlich woanders sehe. Und das Video macht genau das, was wir eigentlich versuchen zu vermeiden, die Frauen in die Schuldposition zu schieben. Weil eigentlich ist ja genau das die Hürde, die wir ja schon bei uns, und so machen wir es ja auch anders in den Beratungen, identifiziert haben, dass Frauen häufig sich deshalb nicht mit ihren eigenen Finanzen auseinandersetzen, weil sie genau davor Angst haben, dass sich jemand vor sie setzt und sagt, wie dumm von dir.
Ja.
Da hättest du dich viel früher mit beschäftigen müssen. Warum hast du überhaupt so eine blöde Entscheidung getroffen? Du bist viel zu naiv, um das zu verstehen. Ja. Und das ist exakt das, was dieser Neobroker in dieser Werbung macht und damit ja auch genau die Zielgruppe, die sie eigentlich damit erreichen wollen, in meiner Wahrnehmung, wieder verprellt, weil die Frauen, die eh schon sagen, eigentlich ist mir das zu risikoreich, eigentlich habe ich das Gefühl, ich verstehe das nicht so gut. Eigentlich habe ich das Gefühl, mir hat das noch jemand erklärt und ich werde eh als dumm bezeichnet von der Person, die versucht, mir das zu erklären, in ihrer Annahme bestätigt werden durch so ein Video.
Voll.
Das nervt mich.
Ja, das kann ich verstehen. Das sind Punkte, die ich beim ersten Mal so gar nicht für mich gesehen habe. Was ich positiv hervorheben würde, wäre halt wirklich diese Aussage, also das wirklich mal gegenüberzustellen und zu hinterfragen, auch, also sag ich mal, vielleicht eine, es ist ja auch humoresk aufgezogen, so nach dem Motto, wir machen jetzt mal so ein bisschen einen witzigen Vergleich, weil natürlich kannst du einen Mann als einen Ehemann nicht mit einem ETF vergleichen. Das ist ja wirklich eine Karikatur und das finde ich halt irgendwie witzig, das mal so vor Augen zu führen, weil es ja real ganz, ganz viele Frauen so machen und einfach, obwohl sie mittlerweile die Möglichkeit haben, unreflektiert sagen, ja, ich verlasse mich weiterhin auf meinen Mann, aber nicht, weil sie es eben müssen, sondern weil man doch, weil Frau oder Mann, ist ja auch egal, also jeder Mensch, der verliebt ist, gerne mal verblendet dahinter ist. Und das einfach zu sagen, oh, das ist ein Moment, da denke ich mal drüber nach. Also das zum Nachdenken anregt, finde ich, ist die positive Eigenschaft. Ich sehe aber alle Punkte, die du auf jeden Fall genannt hast, die mir im ersten Moment so gar nicht aufgefallen sind. Alter.
Also ich glaube, das ist eigentlich auch das, was mich wirklich am meisten von dem Video abgestoßen hat, weil ich halt einfach wirklich bei allen, die immer versuchen, ein Systemproblem auf ein Individuum runterzubrechen, das finde ich immer schwierig. Das ist einfach nicht der richtige Weg, weil natürlich, also wie gesagt, das ist historisch gewachsen. Es ist auch historisch gewachsen nach wie vor in unserer Generation, dass Frauen das machen. Sie hat es ja gesagt, Millennial-Frauen, dazu gehöre ich ja zumindest rein technisch auch. Bei dir kann man sich ja drüber streiten.
Also, ich hatte ja einen Talk mit Gen-Z-Expertin Anastasia Barner und sie hat mich offiziell aufgenommen. Sie hat gesagt, mit 97er-Jahrgang bin ich noch in der Gen-Z. Das heißt, ich habe das jetzt für ein für alle Mal geklärt. Die Expertin hat mich einkategorisiert.
Ja, du bist
jetzt,
nämlich
Gen-Z. Jetzt ist die Frage geklärt.
Du bist Gen-Z und ich falle aber egal in welcher Definition immer unter Millennial mit meinem Jahrgang. So.
Ist doch
aber
schön.
Ich wollte damit eigentlich sagen, dass das in dieser Generation Millennial so ein Thema ist. Ist ja auch historisch gewachsen. Das ist so, dass uns das beigebracht worden ist. Ich bin nicht in einer, also mir ist von meiner Mutter gesagt worden, mach dich nicht finanziell abhängig von anderen. Und das ist aber etwas, was mich massiv unterschieden hat von vielen Freundinnen, die genauso alt waren wie ich. Weil meine Mutter selber erlebt hat, was das konkret bedeutet, wenn man die Care-Arbeit so aufteilt, wie meine Eltern das gemacht haben. Und das viele Jahre unseres Lebens wirklich dann sehr herausfordernd war. Und das und sie hat aber nie gesagt, und das finde ich auch nochmal wichtig, und ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Konflikt, den Millennial-Frauen noch viel mehr haben als Gen-Z, weil es einfach doch dann irgendwie eine andere Prägung ist und die Eltern zu einer anderen Generation gehören, in vielen Fällen, dass sie gesagt hat, sie würde unter keinen Umständen die Jahre, die sie zu Hause war, eintauschen, aber sie weiß trotzdem, dass ein strukturelles Problem daraus entstanden ist. Und sie hat auch immer wieder zu uns gesagt, sie fand das so schön und sie war dankbar, dass sie das machen konnte und dass es monetär möglich war. und hat auch immer wieder gesagt, wir sehen ja auch bei uns, wie herausfordernd das ist, wenn diese Optionen nicht bestehen. Weil sie immer gesagt hat, naja, wenn ein Kind krank ist, es ist halt schon toll, wenn du einen hast, der die ganze Zeit zu Hause ist. Mhm. Und das ist ja nichts, wo sie die Struktur grundsätzlich hinterfragt hat, sondern das Ergebnis gesehen hat, was das bedeuten kann und deswegen gesagt hat, ich würde es euch so gerne anders erzählen, ich würde euch gerne sagen, ihr könnt 10 Jahre zu Hause bleiben, aber in der Realität geht es eigentlich nicht, weil es monetär nicht machbar ist. Und ich glaube, genau das ist dieser Konflikt, dass wir ja, dass uns allen auch dieses Intrinsische, eigentlich möchte ich gerne mit meinen Kindern ein paar Jahre zu Hause bleiben, das sitzt sehr tief. Mhm. Und dieses ganze, boah, ich muss Karriere machen, dies und das, ist nicht so ein großes Thema in meiner Generation an ganz vielen Stellen, wie ich das bei Leuten beobachte, die 5, 6, 7 Jahre jünger sind als ich. Überhaupt nicht. Und ich muss sagen, für mich war das auch, für mich war es eher so, ich wusste, ich will das immer und ich bin so hart dafür gejudged worden. Und das ist auch immer noch so, dass ich gesagt habe, ich will Karriere machen. Ich war kurz zu Hause. Ich habe bei meinem 2. Kind nach 6 Monaten wieder gearbeitet. Mhm. Ich bin gedragt worden bis nach Meppen dafür. Mhm. Also nicht in meinem privaten Umfeld, aber es war auch so, dass ich viel gehört habe, aber kannst du das überhaupt aushalten? Und das, ich habe eine Freundin, gleiches Thema, die musste für ihren Job jetzt unter der Woche immer woanders sein mit 2 kleinen Kindern, weil sie ihrem Job noch sonst nicht hätte nachkommen können und weiterhin in der kompletten finanziellen Abhängigkeit von ihrem Mann war. Und das wollten die beiden, also er wollte das nicht, sie wollte das nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass er die Wochen komplett alleine gemacht hat. Und sie hat nur an den Wochenenden Zeit mit ihren Kindern gehabt, was die durchgemacht hat an ihrem Arbeitsplatz, wie Leute sie dafür verurteilt haben, dass sie mit kleinen Kindern diese Entscheidung getroffen hat. Kinder brauchen eine Mutter, Kinder brauchen dies, Kinder brauchen jenes. So, das ist der gesellschaftliche Druck, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn das vielleicht gar nicht gar nicht unbedingt dein Bedürfnis ist, so wie in meinem Fall. Also es war nie mein Bedürfnis, mir war immer klar, ich kann das nicht, auch wenn ich das in der Vorstellung immer sehr romantisch finde, aber in der Realität dann sehr schnell immer dachte, nee, ich brauche noch einen anderen Input. Ich bin nicht dafür gemacht, dass Mutterschaft diese Erfüllung in mir hervorruft, wie das bei anderen Menschen der Fall ist. Aber dieser Druck von außen, den du da erlebst, dich dagegen zu stellen und dann nicht zu hinterfragen, obwohl auch Mom-Guilt ja etwas ist, was gesellschaftlich anerzogen ist, dass das trotzdem okay ist, dass du das machst und dass es in Ordnung ist, seinen persönlichen Zielen danach zu jagen, ist so anstrengend, dass ich das zu 100% verstehe, dass Frauen sagen, nö.
Ja.
Also, so, und ich habe das Gefühl, um den Bogen zu Gen Z zu spannen, das ist eine völlig andere Grundvoraussetzung, mit der wir da arbeiten. Ja. Weil auch die Arbeitseinstellung, die Bereitschaft, was Leute ihrem Arbeitgeber geben und was nicht, eine ganz andere ist als bei Leuten, die in dieser Millennial, wie unsere Eltern waren, Boomer-Generation groß geworden sind. Weil Gen-X-Eltern sind anders. Das ist so.
Ja, spannend. Da kann ich nur wieder anschließen zu dem Interview, was ich auch gerade geführt habe, dass genau das auch das Thema war, dass Gen Z bewusster Grenzen setzt. Mhm. Und das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Das kann diese persönlich gesetzte Grenze, kann dich an einem eigentlichen Wachstum hindern. Da haben wir beide ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Ne? So Self-Care, wo hört es auf, wo fängt es an? Also was ist noch gesund und wo muss man seinen inneren Schweinehund bekämpfen? Und das hat auch Anastasia Barner sehr schön gesagt. So, es kann gut sein, seine Grenzen zu setzen und sich nicht aufzureiben, nicht in den Burnout zu gehen, sich da bewusst zu sein, wo man für sich auch einen Schritt zurückziehen muss, auch in Bezug auf Arbeitsthemen. Aber natürlich kann es auch wieder negativ sein, weil man sagt, man gibt nicht den letzten Prozentpunkt, der dich vielleicht zu einem anderen Punkt katapultieren könnte in deiner Karriere, worüber du nachträglich dann doch dich freuen würdest. Ne? Das ist so der Punkt. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, wie würdest du das sehen in Bezug auf Elternschaft bei Gen Z? Was ist da so der größte Unterschied?
Boah, ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird nochmal, also das ist ja etwas, was man Millennials schon vorgeworfen hat, aber es zeigt sich ja, ich glaube, dass Millennials ja gar nicht so viel weniger Kinder kriegen, sondern häufig nur später im Schnitt. Also es ist, glaube ich, nicht so ein krasser Geburteneinbruch in der Generation jetzt gewesen. Ich glaube, es wird deutlich weniger Kinder kriegen, weil das wirklich, und das ist aber etwas, was unabhängig von meiner Generation ist, ich jetzt jeder und jedem empfehlen würde, krieg wirklich nur Kinder, wenn das dein Herzenswunsch ist und nicht, weil die Gesellschaft dir sagt, das wäre jetzt smart und sinnvoll, weil das ist wirklich, so sehr ich das liebe, diese Entscheidung getroffen zu haben, da musst du wirklich über Jahre, und das geht auch nicht anders, egal wie selbst du, also wie gut du bist darin, Me-Time, partnerschaftliche Zeit und so weiter zu priorisieren, es wird, du musst dich daran gewöhnen, dass all die Pläne nichtig sind, wenn du Kinder hast.
Mhm.
Weil das eine Kind ist krank, dann lässt sich das Kind nicht abgeben, dann ist dies, dann ist jenes, dann ist das und egal. Und ich würde sagen, ich bin, witzigerweise habe ich doch das Feedback neulich von einer Kollegin bekommen, dass sie gesagt hat, sie findet, ich habe hohe Ansprüche in der Partnerschaft und so weiter und sie das krass findet, wie ich das durchsetze. Das ist sicherlich auch so, aber ich habe auch zu ihr gesagt, sehe auch nicht, dass ich eine Wahl habe, weil ich auch keinen Bock habe, dass meine Beziehung scheitert und da musst du halt auch hohe Ansprüche haben, wenn man so einen intensen Alltag hat.
Ja.
Dass man gar nicht zwischendurch atmen kann irgendwie. Und ich glaube, das muss einem halt klar sein, dass wenn du irgendwie auch den Anspruch an dich selber hast, dass deine Kinder eine gute Kindheit haben, mhm, und dass man anständig auch für die sorgt, auch auf einer emotionalen Ebene, und dass sie das Gefühl haben, sie können sich frei entfalten und sie werden dabei unterstützt und geliebt, dass das automatisch auch auf Kosten der partnerschaftlichen und Me-Time-Zeit geht und dass das sau schwer ist, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und wenn dann dieser Kinderwunsch gar nicht intrinsisch aus dir herausgekommen ist, sondern etwas ist, was dir vielleicht anerzogen wurde, was eher aus einem Außen gekommen ist, dann wird das, glaube ich, also ich weiß nicht, wie das gehen soll. Also ich habe da kein Konzept von,
nee,
ehrlich gesagt, wie man das schaffen soll, ohne dass man selber auf der Strecke bleibt langfristig oder auch die Partnerschaft oder was weiß ich. Also das sehe ich halt wirklich nicht, weil, und vielleicht liegt es auch daran, nee, ich weiß gar nicht, ob meine Kinder besonders anstrengend sind. Das ist einfach nur meine Erfahrung, das ist auch das, was in meinem Umfeld gespiegelt ist, dass Kinder total erfüllend sein können, sind sie auch, aber egal wie erfüllend Kinder sind, das ist auch anstrengend.
Würde ich auch immer sagen, ohne Kinder zu haben, so was ich mitkriege, das ist auch das, was alle Eltern durch die Bank weg immer sagen.
Und ich liebe meine Kinder und ich würde es niemals anders machen und trotzdem ist es auch an manchen Tagen wirklich sehr herausfordernd.
Mhm. Lass uns mal mit den Bogen spannen. Wir sind schon
wieder hier komplett reingegangen. Ja, nein, genau. Das wollte ich nämlich auch sagen. Wir sind sehr, also das, ich habe jetzt sehr ausgeholt für diese Kritik an dem Video, die ich habe, weil dennoch macht sie ja einen Punkt, den ich auch total wichtig finde, dieses Thema. Und darüber wollen wir ja heute auch primär sprechen eigentlich. Dieses, sind Frauen wirklich risikoscheu im Allgemeinen?
Ja.
So, und ich habe ja gesagt, ich glaube, dass es ein bisschen zu einfach ist, dass so wie sie das gemacht hat, herzuleiten und runterzubrechen.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass das die primäre Motivation ist, um sich auf einen Mann zu verlassen.
Mhm.
Dass Frauen zu risikoscheu sind, sich selber drum zu kümmern, das glaube ich nicht.
Mhm.
Ich glaube, dass da der Hase irgendwie im Pfeffer liegt bei der, also bei der strukturellen Problematik. Aber dennoch ist es ja so, dass das ja zu beobachten ist, dass viele Frauen da auch das nennen, wenn man sie fragt, warum sie sich nicht an der Börse beteiligen und so weiter, weil sie sagen, das Risiko ist ihnen zu hoch.
Mhm. Also ich finde ja, wie gesagt, den Ansatz ganz cool, einfach mal eine Risikoanalyse zu machen. Mhm. Weil es gibt ja immer das reale Risiko versus das gefühlte Risiko. Und das adressiert das Video ja eigentlich. Dass Frauen sich sicherer darin wägen, Entscheidungen und Verantwortlichkeiten abzugeben. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt.
Auch gesellschaftliche Erwartungen.
Genau, absolut. Weil es einfach auch Stereotypen gibt. Männer können besser mit Geld, fängt schon in der Schule an. Jungs können besser Mathe, Frauen können besser, keine Ahnung, Deutsch oder irgendwie Soft-Skills.
Ich glaube aber auch, dass es manchmal auch ein bisschen dieses Thema ist mit Mental Load und Aufteilung von bestimmten Aufgaben, die Mental Load erfordern, dass es ja häufig sehr, sehr viel aufwendiger ist, einen Mann dazu zu kriegen, klassischen Frauen-Mental Load zu übernehmen. Und zwischen all dem Mental Load, den Frauen ja schon mehr haben, grundsätzlich erstmal als Männer, unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht, ist das dann natürlich eine weitere Aufgabe, wo du mentale Kapazität dir freischaufeln musst. Und wenn dein Partner sagt, ich kümmere mich drum, dann fühlt sich das ja gegebenenfalls im ersten Moment wie eine Entlastung an. Mhm. Weil du halt eben nicht in der Situation bist zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch auf dem Zettel haben.
Ja.
Sondern der sagt halt, pass auf, ich kümmere mich drum und du, so, denn ist es ja erstmal so, dass man denkt, oh, ein Glück, da nimmt er den Punkt ab.
Ja.
So, das ist natürlich leider etwas, was dann auch mit sehr viel Risiken verbunden ist.
Mhm.
Wenn Männer dann sagen, das nehme ich dir ab, weil ja leider nun mal nicht jeder Mann, nur weil er ein Mann ist, irgendeine Kompetenz in dem Bereich hat.
Ja.
Und unabhängig davon, ob sie eine Kompetenz haben oder nicht, ist ja auch so einfach sinnvoll ist, wenn man einen Überblick über seine eigenen Finanzen hat. Aber ich glaube, dass auch manchmal das so ist. Naja, du könntest jetzt natürlich sehr viel diskutieren darüber, ob dein Partner sich darum kümmert, alle Geburtstage im Blick zu haben und alle Geschenke zu besorgen oder ob er die Finanzen übernimmt. Und dann wird er wahrscheinlich sagen, ich kümmere mich um die Finanzen.
Mhm. Ja, das stimmt. Und dass Frauen vielleicht sich auch eher die anderen Aufgaben suchen, weil sie sich darin befähigter fühlen. Und dass es einfach so ist, sowohl wir Frauen haben von uns ein stereotypes Bild, was wir können, was unsere Neigung oder was unsere Kompetenzen sind, und andersrum denken wir, was können Männer besser? Männer haben genau das Gleiche von sich selber als Mann und von sich als Frau, und so teilt es sich quasi schon so ganz, ne?
Und ich glaube, gesellschaftlich gegeben. Es ist natürlich auch so, dass wir ja grundsätzlich, egal in welcher Altersgruppe wir uns bewegen, immer nachahmen, was wir gesehen haben, als wir selber unsere Eltern oder andere ältere Bezugspersonen dabei beobachtet haben.
Ja.
Wenn ich sehe, dass ich damit aufwachse, dass jedes Mal, wenn ich ein Geburtstagsgeschenk geöffnet habe, mein Vater das auch zum ersten Mal gesehen hat.
Was haben wir denn geschenkt, Frau?
Ja, genau.
Ach, schön.
Und dann auch immer ganz begeistert ist, wenn man sagt, danke Papa. Und er eigentlich, und er nicht mal weiß, wofür das ist, was du da bekommen hast.
Ja.
Das ist, also uns wird ja nicht mal absichtlich durch das, was uns vorgelebt wird, auch ganz viel mitgegeben, welche Aufgaben wir dann in unserer geschlechtlichen Identität später annehmen.
Mhm, 100%.
So. Und das ist ja das, was ja viele konservative Menschen gerne behaupten, Frauen wären einfach mehr empathisch und die wären einfach besser in Care-Arbeit. Nee, Frauen haben bei ihren Müttern gesehen, dass das Aufgaben sind, die Frauen machen.
Ja.
Und weil sie sich als Frau identifizieren, übernehmen sie diese Aufgaben erstmal unreflektiert und automatisch und müssen sich mit sehr viel mentaler Arbeit und Reflexion damit auseinandersetzen, ist das wirklich etwas, was ich kann oder tue ich das? Weil mir vorgelebt worden ist von der Frau, die mir am nächsten ist, dass das meine Aufgabe ist.
Absolut. Genau das gleiche Thema, wenn wir den Bogen zurückschlagen mit Kindern. Ne?
Ja.
Viele brauchen auch so lange. Ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, warum unter anderem neben Karriere und anderen Themen Frauen später Kinder kriegen, weil sie sich viel länger mit sich selber beschäftigen und erstmal ihren richtigen Deep Dive in ihre Gefühle machen. Wer bin ich eigentlich? Was möchte ich im Leben? Und möchte ich diesen oder möchte ich diesen Weg und diese Entscheidung dann lieber herausschieben, um sie dann bewusst zu treffen, anstatt es zu überstürzen und einfach, sag ich mal, auf Autopilot zu sagen, meine Goals sind Mann finden, Haus bauen, Kind kriegen, Kind zwei kriegen, junge Mädchen, Golden Retriever, zack, Leben zu Ende, dann kommt Rente.
Ja.
Also finde ich auch richtig, richtig gut und wichtig, das eben zu reflektieren. Und Frauen wird quasi Risikoaversität eigentlich auch quasi mit anerzogen dadurch.
Genau, das ist es nämlich. Ich glaube, dass es auch am Ende, deswegen finde ich dieses Video wirklich von der Kernaussage wahnsinnig schwierig.
Mhm.
Habe ich ja jetzt auch schon dreimal gesagt, aber es hinterfragt ja gar nicht die Mechanismen. Also woher kommt das eigentlich und was ist nötig, damit Frauen das erkennen und deshalb anders handeln? Und das ist aus meiner Sicht nicht zu sagen, du machst das aber falsch.
Ja.
Sondern eigentlich ist es ja genau das, dass es ein strukturelles Problem, dass weiblichen Rollen bestimmte Kompetenzen abgesprochen werden, dass, du bei ganz vielen Sachen schon von klein auf immer hörst, das ist gefährlich, das ist ein Risiko, das ist ein Risiko, das ist ein Risiko. Und ich weiß, ich habe das schon 400 Mal gesagt in diesem Podcast, in diversen Varianten, aber es
dieses
gibt
der Rutschentest.
Es gibt den Test.
Ich kenne ihn doch schon.
Ich finde den auch gut. Ich bin müde, das zu sagen, dass wenn du Eltern mit einem Baby in einen Raum steckst, mit so einem Kletterdreieck, mit einer Rutsche drauf, wo die Rutsche höhenverstellbar ist, und die nur die Aufgabe haben, mit dem Kind da zu spielen und sonst nichts, die Eltern von den Töchtern die Rutsche tendenziell immer noch eine Stufe tiefer einstellen und die Eltern von den Jungs, von den Söhnen, die immer höher einstellen. Und da geht ja schon das Problem also auf einer ganz tiefen Ebene los, ohne dass das eine bewusste Entscheidung der Eltern dann ist in dem Moment, dass wir uns allen so tiefstens anerzogen ist, wir trauen Mädchen weniger zu. Frauen das mitkriegen, sich selber weniger zuzutrauen als einem Mann in der gleichen Position und dementsprechend natürlich auch grundsätzlich risikoärmer Entscheidungen triffst. Und das ist witzigerweise, wenn du den Schritt zum Finanzmarkt dann gehst, eine Superpower.
Ja.
So, dass Frauen die besseren AnlegerInnen sind, weil sie risikoärmer investieren, weil sie sehr viel strategischere Entscheidungen treffen als Männer und weniger zocken. Aber dahin erstmal zu kommen, ist natürlich ein wahnsinnig weiter Weg. Und ich glaube, auch da wieder, Frauen, die das machen, haben sich natürlich auch häufig damit auseinandergesetzt. Und Bedachtheit ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, die Frage ist, schränkt dich das ein oder bestärkt dich das dann in deiner Kompetenz?
Auf jeden Fall.
Und ich habe manchmal das Problem dann auch, und das siehst du ja wahrscheinlich viel, viel mehr noch, also ich sehe das ja gar nicht so viel, weil ich rede ja gar nicht so viel mit unseren Kundinnen, ich habe ja meistens Bewerberinnen bei mir, dass die meisten Frauen überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, wie viel Risiko es birgt, sich auf eine Partnerschaft zu verlassen, wenn es um Finanzen geht.
100%.
Und das ist der einzige Punkt, wo ich mit dem Video zu 100% übereinstimme, weil das ist ja im Prinzip die Kernaussage und da bin ich bei.
Absolut. Da würde ich gerne einmal reingrätschen und mal ein bisschen Deep Dive in meinen Beratungsalltag geben und eigentlich mal wirklich die Risiken, die wirklich anfallen, wenn man sich nur auf einen Mann verlässt, ohne selber vorzusorgen, quasi mal überhaupt adressieren, damit Frauen, die es vielleicht wirklich noch nicht wussten, weil sie sich eben noch nicht damit auseinandergesetzt haben, auch einfach mal gehört haben. Also zum Beispiel hatte ich letztens ein Beratungsgespräch mit einer Frau, die gesagt hat, hey, ich würde mit meinem Freund zusammenziehen und wir wollen auch so in den nächsten 2-3 Jahren Kinder haben, also vielleicht geht es auch nächstes Jahr los, wir haben echt Bock da drauf. Ich so, ja, voll cool, voll schön. Und dann frage ich halt immer, ich so, und was habt ihr euch für Gedanken gemacht? Also, wie lange wirst du in Elternzeit gehen? Wie wird es danach aussehen? Möchtest du wieder in Vollzeit einsteigen? Möchtest du in Teilzeit einsteigen? Wie wird das monetär ausgeglichen? Welches Finanzsystem habt ihr? Also wird es einen großen Familientopf geben und jeder kann sich zu gleichen Teilen daran bedienen? Wird er vielleicht deine Privatrente versorgen, um die Rentenpunkte auszugleichen? Und sie war so, ja, also diese Fragen haben wir uns jetzt noch nicht alle so im Detail gestellt. Ich so, oh, und da dachte ich mir so, wenn ich an diesem Punkt wäre, dass ich jetzt sage, ich möchte bald ein Kind bekommen, dann hätte ich schon Jahre im Vorhinein mir diese Fragen gestellt und vor allem mit meinem Partner. Also ich meine, erstmal unverheiratet. Da kann ich nur sagen, hört euch alle nochmal die Folgen an mit unseren Anwältinnen, die wir zu Gast hatten. Thema Ehevertrag oder auch einfach Vorsorgevertrag, wenn man nicht heiraten möchte, welche Vor- und Nachteile es da gibt.
Ich sage jetzt auch eine Sache, die wahrscheinlich dann auch wieder ganz viele Leute ganz schlimm finden und wo das Internet ganz doll ausflippen wird. Wenn der Mann dich nicht heiratet, ne? Wenn ihr nicht verheiratet seid, dann gib dem nicht das Sorgerecht. Don't do it. No, no.
Alles so Themen. Also das war schon mal so Punkt 1. Dann Punkt 2, nicht zu klären, wer danach wie viel arbeitet. So viel Konfliktpotenzial, was da entsteht. Weil genau, wir haben darüber gesprochen, wir haben diese Vorprägung. Das heißt, es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, geht der Partner daran, mit seiner Gesellschaft die Vorprägung, ja, ich werde ganz normal weiterarbeiten. Mhm. Wir kriegen ein Kind, aber für mich ändert sich eigentlich nichts, weil das jahrelang so vorher gesehen habe, bei Vater, bei Opa und so weiter, Umfeld, oder?
Kurzer Werbeblock in eigener Sache. Hey, hier ist Anna von Manifestation. Warum können wir das hier eigentlich alles machen? Diesen Podcast, den ganzen Content. Genau, dank Invest Hohlmann. Und was macht Invest Hohlmann sonst noch so? Noch mehr cooles Zeug. Zum Beispiel das hier. Dein Geld liegt auf dem Tagesgeldkonto, die Altersvorsorge schiebst du seit Monaten vor dir her. Bei einem aktuellen Finanzberater fühlst du dich nicht so wohl. Oder beim Investieren denkst du dir, ich sollte mal, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Dann ist unsere Investmentberatung für dich gemacht. Von Frauen für Frauen. Du startest mit einem kostenlosen Erstgespräch mit deiner Investmentexpertin. So wie mir zum Beispiel. Danach individuelle 1:1 Begleitung rund um das Thema Vermögensaufbau, Altersvorsorge und finanzielle Absicherung. Ganz auf dich und deine Ziele ausgelegt. Komplett online, deutschlandweit, Beratung auf Augenhöhe und endlich dein konkreter Fahrplan, der zu deinem Leben passt. Buche dir jetzt dein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Den Link dazu findest du hier unter der Podcast-Folge in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich.
Ja, und ich glaube, das ist halt nämlich auch der größte Konflikt, den ich bei mir sehe. Ich glaube, die Selbstverständlichkeit, dass Vaterschaft sich auf Abende und Wochenende beziehen darf, ist anders da und da ist auch weniger Schuldgefühl bei Männern bei, als es bei Frauen der Fall ist, weil uns das einfach anders anerzogen wurde. Und ich merke, wie sehr mich das herausfordert, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, zu sagen, es wäre auch möglich, dass wir es andersrum machen, dass ich Vollzeit arbeite. Mhm. Und ich kann das nicht überwinden, meine Wertevorstellung. Ich kann das nicht überwinden zu sagen, ich möchte aber die Mutter sein, die auch nachmittags für meine Kinder verfügbar ist. Und wir versuchen da immer das so zu bauen, dass es ausgeglichener ist. Aber am Ende des Tages arbeitet er trotzdem deutlich mehr als ich. Und eigentlich rein monetär ergibt es gar keinen Sinn. Und trotzdem kann ich das nicht kann ich diesen Punkt nicht überwinden, zu sagen, eigentlich wäre es total sinnvoll zu sagen, wir tauschen da die Stundenverteilung. Mhm. Ich finde, das ist, also, und das ist, glaube ich, etwas, also, und ich weiß, dass mein Mann auch sagt, er findet es total toll, wenn er Nachmittage mit den Kindern verbringt und wenn er auch, also, wir haben uns, ich kann das ja vielleicht noch mal einmal erklären, wie wir uns da aufgeteilt haben. Also, er arbeitet 40 Stunden und hat Fahrzeit und ich arbeite 32 Stunden und habe deutlich weniger Fahrzeit. Und wir haben uns so aufgeteilt, dass er 2 Tage die Woche, die Tage, die er im Homeoffice ist, kurz arbeitet. Und dafür die anderen 3 Tage länger, weil es für mich keinen Unterschied macht, ob er 8 oder 9 Stunden weg ist. Also ja. Der kommt zum Abendbrot so oder so. Und ich dafür einen langen Tag habe, wenn er im Homeoffice ist. Das heißt, wir haben die Nachmittage natürlich schon ein Stück weit jetzt aufgeteilt. Mhm. Und es ist trotzdem so, dass ich das ganz komisch finde, einen gesamten Tag bei der Arbeit zu sein und nur zum Abendbrot nach Hause zu kommen regelmäßig. Ja. Und ich merke trotzdem, dass mich das entlastet, weil es dann ein Tag ist, wo ich den vollen Fokus habe. Und er findet es auch total toll, dass er da jetzt stärker involviert ist, dadurch, dass wir es anders aufgeteilt haben. Aber der hätte im Leben nicht diese Schuldgefühle, die ich habe. Ja. Und würde sich solche Gedanken machen darüber, ob er denn eigentlich ein besserer oder ein schlechterer Vater ist. Mhm. Und ob er das vielleicht in ein paar Jahren bereut, wenn er diese Entscheidung getroffen hat, weil die sind ja nur einmal so klein. Ja. Weil er ein Mann ist und weil das eigentlich, also das kommt ihm gar nicht in den Sinn, weil es ja völlig klar ist, dass er Vollzeit arbeitet.
Ja, und so geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen Männern da draußen. Das heißt, wenn ich mit den Frauen in der Beratung spreche und die sagen, ja, wir wollen irgendwie Kinder haben, aber ich merke, die haben da noch nicht so viel drüber nachgedacht, denke ich mir so, ja, dann wird wahrscheinlich irgendwo der Punkt kommen, weil es ist so, so wichtig, so viel in der Partnerschaft über alle Themen zu sprechen, weil viele Paare, habe ich auch schon viel Trennung im Umfeld mitbekommen, die lernen sich erst richtig kennen, wenn Kinder da sind, weil dann liegen die Nerven brach. Es ist ja immer so, wir können unsere beste Version unser selber sein, wenn wir gut gegessen haben, gut geschlafen haben, viel getrunken haben, regelmäßig Sport machen, regelmäßig Freizeit haben. Also wenn wir quasi junge Single-Erwachsene sind, dann sind wir vielleicht erstmal entspannt, dann lernen wir jemanden kennen und präsentieren uns in der besten Version unser selber und haben noch ganz viele Kapazitäten. Aber sobald man eben ein Kind hat, hast du selber gesagt, das tollste Kind der Welt wird irgendwann stressig und anstrengend sein und du wirst auch mal genervt sein. Und das ist ja der Moment, wo man dann auch, sag ich mal, seine Schattenseiten zeigen muss und auch diese müssen miteinander matchen. Das heißt, man muss schon krisenfest sein, bevor man ein Kind bekommen. Das heißt, man muss wissen, wie reagiere ich in Stress. Dein Partner muss auch so reflektiert sein. Ja. Man muss wissen, wie er in Stresssituationen reagiert. Und man muss schon mal im besten Fall wissen, wie wollen wir miteinander umgehen, wenn dieses oder jenes passiert. Das heißt, eigentlich muss man sich ja doch schon Szenarien vorab einmal überlegen und Cases aufmachen. Wenn das passiert, dann sollten wir das machen, oder?
Und ich muss auch eine harte Wahrheit aussprechen. Mhm. Und das wird wahrscheinlich vielen Frauen nicht gefallen, wenn man das so klar und deutlich sagt. Wenn du diese Themen mit deinem Partner nicht besprechen kannst, dann ist das... Hat das keinen Zukunftssinn? Wenn es so ist, dass solche Themen, wie du sie gerade angesprochen hast, die deine Kundin in das Gespräch mitgebracht hat, in einer Partnerschaft nicht besprochen werden können.
Ja.
Wenn du da sitzt und sagst, pass mal auf, lass uns bitte darüber sprechen. Ich werde so und so viele Monate weniger Gehalt haben, mindestens. Mhm. Wie kompensieren wir das für meine Altersvorsorge? Wie sorgen wir vor dafür, dass es sein kann, dass wir monatelang kein Elterngeld kriegen? Blabliblub. Ja. Und wenn das dazu führt, dass dein Partner defensiv wird und keine Lust hat, dieses Gespräch mit dir zu führen, wenn das Gespräche sind, die schon vorher nicht funktionieren,
absolut,
dann
Dann sollte das heißen, dann kriegen wir kein Kind, bis wir das hinkriegen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, sind wir nicht die Leute, die ein Kind zusammenkriegen sollten.
Ja.
Das klingt so hart, wenn man nicht selber in den Emotionen drinnen steckt. Ne? Ich meine, du hast den Case, du hast einen Mann, mit dem das alles klappt, mit dem du diese Gespräche führen kannst.
Und das war auch also etwas, wo ich auch ehrlich sage, das war viel Arbeit, da hinzukommen. Also ich weiß, also als ich sag das deshalb so radikal, weil ich das nicht gemacht habe. Ich habe, bevor wir Kinder gekriegt haben, solche Gespräche nicht mit ihm geführt. Mhm. Und das mussten wir alles dann nachmachen. Und das war wahnsinnig herausfordernd und anstrengend. Ja. Und wir haben da sehr viel für gearbeitet, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir zum Beispiel auch darüber sprechen, wenn ich zum Beispiel etwas erbe, wie gehen wir damit um? Wie teilen wir das so auf, dass es halt auch irgendwie kompensiert, was wir früher nicht miteinander besprochen haben? Care-Arbeit, Ungerechtigkeiten und so weiter und so fort. Das ist halt sehr viel Arbeit gewesen, da hinzukommen. Und wenn du und ich und wir sprechen ja auch noch aus einer Position, wir waren halt Mitte 20, als wir das erste Kind gekriegt haben. Wenn ich jetzt noch Single wäre und kein Kind hätte, würde ich da ganz anders rangehen an das Thema?
Ja.
Also wirklich ganz anders. Und das hätte uns wahrscheinlich auch sehr viel Diskussion in der Mitte erspart, so, wenn wir das vorher schon besprochen hätten.
Bestimmt, also ja.
Aber hinterher ist man immer schlauer.
Genau, hinterher ist man schlauer.
Also das ist ja auch so und das hat ja offensichtlich auch funktioniert, ne? So. Mhm. Ich gebe das aber immer, wenn mich jemand fragt, wie ich das sehe, ich würde da, also da wäre ich wirklich inzwischen bei so einer Nulltoleranz. Auf gar keinen Fall würde ich mit einem Mann ein Kind kriegen. Und witzigerweise war ich vorher schon so, dass für mich, also Kinder kriegen war optional.
Mhm.
In meinem Leben.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, ich weiß, aber es ist, also für mich war immer klar, ich kann ein glückliches Leben führen in beiden Szenarien und ja. Es müssen bestimmte Eckpunkte erfüllt sein für das Szenario, ich heirate und kriege Kinder. Und wenn die nicht erfüllt sind, dann werde ich das nicht machen.
Voll gut. Das heißt, du hast dich eigentlich nie von Liebe verblenden lassen, weil das ist ja so der große Punkt, diese rosarote Brille, die gefühlt unsere Wahrnehmung aufweicht und uns von Key Facts abholt. Denn ich kenne auch super viele Frauen, auch Freundinnen von mir, die so frisch verliebt komplett Delulu waren. Das sind nämlich häufig Frauen, die nicht so viel dann mit ihrem Partner sprechen, sondern überlegen, ich glaube, das wird er eh alles so sehen wie ich. Ich kenne den ja, ich liebe den ja, ich weiß ja, dass der so und so ist. Ich weiß ja, dass der der beste Vater wird. Ich weiß ja, dass der alles für mich tut. Und dann diesen Aufwachmoment haben, entweder früher oder später. Das heißt, du hast dich nie so komplett verblenden lassen, dass du gesagt hast, ach nein, ich liebe den so sehr, das wird auch der tollste Vater der Welt.
Ich halte es kurz. Es gibt sicherlich auch Dinge, wo ich auch Delulu war. So und dachte, dass Sachen mich nicht so nerven würden, also Character Traits, die er hat und so weiter, aber das ist auch ein Thema, das beruht auf Gegenseitigkeit.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Punkt normal, aber bei dem Thema war es tatsächlich nicht so. Ich kannte ihn ja aber auch schon sehr, sehr gut, bevor wir zusammen waren und bevor es so ernst geworden ist zwischen uns und deswegen wusste ich natürlich auch um seine Werte und dann ist es natürlich trotzdem so, dass man das irgendwie immer wieder neu verhandeln muss, weil in der Theorie sind Sachen ja dann doch anders als in der Realität und das ist ja auch herausfordernd an vielen Stellen, da muss man sich auch stetig weiterentwickeln, aber ja, ich glaube, ich war auf der Ebene tatsächlich nicht besonders verblendet.
Ja, ich würde nochmal zurückkommen zu meiner Liste mit Dingen, die Frauen sehen sollen an Risikofaktoren. Und das ist zum Beispiel auch immer, sprechen wir sehr häufig in diesem Podcast drüber, die berühmt-berüchtigte Rentenlücke. Ne? Also wenn du einfach weniger in Teilzeit arbeitest und weniger erwirtschaftest, dann kann das ja sein, dass in der Beziehung du davon nicht so viel mitbekommst, weil dein Partner es eben ausgleicht. Aber was er ja aktiv nicht ausgleicht in jedem Fall, ist ja das Thema, wenn du in Teilzeit gearbeitet hast, wird deine Rentenprognose geringer sein, als wenn du die ganze Zeit in Vollzeit gearbeitet hättest.
Ja, beziehungsweise, ich glaube, und das finde ich auch nochmal wichtig an der Stelle, es geht nicht sehr um das Arbeitsmodell, sondern um das tatsächliche Einkommen. Also es kann ja durchaus sein, dass du Vollzeit arbeitest und dein Partner arbeitet Teilzeit, aber der verdient trotzdem immer noch mehr als du.
Genau, natürlich.
Also das ist nämlich, finde ich, eine ganz wichtige Differenzierung, das musste ich auch 100%. Lernen. Es geht um das tatsächliche Einkommen, was du hast für die Rente und nicht um die Stunden, die du arbeitest.
Das stimmt. Es ist nur quasi generell zu sagen,
häufig
wenn
so, dass, wenn man auf einer ähnlichen, wenn man mit einem ähnlichen Gehalt reingeht und einer geht dann in Teilzeit runter, ist natürlich klar, dass die Person, die Teilzeit arbeitet, weniger Rentenpunkte kriegt.
Nee, ist aber wichtig. Das habe ich nämlich zum Beispiel früher auch nicht verstanden.
Nee, genau.
Weil es halt immer
das
so generell besprochen
wichtig.
Wird. Es ist ja nicht so, dass in der Rentenkasse jemand steht und irgendwie einen Multiplikator mal 0,5 an deine Rentenpunkte ansetzt, weil, hat nur in Teilzeit gearbeitet. Hätte ja mehr Arbeitszeit reinstecken können.
Genau.
Nein, das kommt ja aus Einkommen an.
Genau.
Absolut, gute Ergänzung. Auf jeden Fall finde ich es immer ganz spannend, weil manchmal kommen auch Frauen in die Beratung und sagen, nee, ich möchte mich jetzt hier wirklich nicht als nur Individuum beraten lassen, sondern ich möchte mich als Familie gut aufstellen. Finde ich auch immer total gut, weil das zeigt ja, die sind schon an diesem Punkt, dass die sich als Gemeinschaft bezeichnen und beide den gleichen Antrieb haben, dass beide gleich gut aufgestellt sind.
Ja.
Und wenn man dann halt guckt, was häufig der Fall ist, die Frau hat eine geringere Rente, also eine höhere Rentenlücke, der Mann hat eine höhere Rente, dann ist es ja nur logisch zu sagen, okay, die Frau müsste vielleicht jetzt als Beispiel 400 Euro monatlich investieren, um diese Rentenlücke zu schließen und der Mann nur 250 als Beispiel. Dann sollte man nicht hingehen und sagen, es muss aber alles super fair sein und jeder kriegt genauso viel in seinen ETF zum Beispiel reingeschmissen, sondern nein, es sollte ja fair sein in dem Sinne, dass beide das gleiche raus haben, nicht unbedingt das gleiche reinstecken. Das heißt, das ist so eine Überlegung, mit dem man sich mal öffnen muss. Oder was ich auch nochmal hier sagen möchte, ich finde es so schade, wenn Frauen immer noch denken, dass sie 50% des Einkommens, dass Frauen 50% von allem bezahlen müssen, auch wenn sie nicht 50% der Einkünfte reinbringen. Das hatte ich letztens erst mal eine Frau, mit der ich wirklich, da bin ich auf Granit gebissen, weil sie das so fest internalisiert hat. Sie war so, mein Mann kann doch nichts dafür, dass ich mich für einen Job entschieden habe, wo ich weniger Geld verdiene als er. Ich könnte mich ja auch mehr anstrengen, ich könnte ja auch eine andere Karriere wählen, aber ich habe mich halt dafür entschieden, weniger Geld zu verdienen. Deswegen muss er ja nicht dafür bestraft sein, dass er mehr zahlen muss.
Ja, dieser Strafgedanke, den finde ich auch ganz wild. Also das ist genau der gleiche Gedanke, wie dass Männer sagen, sie sind müde davon, dass sie arbeiten und deswegen müssen sie keine Care-Arbeit machen, wo ich mir so denke, Brudi, du müsstest auch ohne Kinder arbeiten. Also das ist ja wirklich, hä? Also du musst arbeiten. Ob du Kinder hast und eine Frau und nicht. Du musst deinen Lebensunterhalt verdienen.
Ja.
Punkt. Und du bist nicht der Held vom Dienst, weil du arbeitest, um deine Familie zu ernähren.
Ja, das stimmt. Bist das wird er genauso auch machen. Und das ist ja auch richtig? So, die Frau sitzt ja nicht zu Hause und malt den ganzen Tag Ausmalbilder und isst nebenbei noch von irgendwem gekochtes Essen, sondern sie kümmert sich um die Kinder und das ist genauso ein Job, weil wenn man mal guckt, manche machen das auch beruflich in Form von Kindertagespflege. Was weiß ich, Lehrerin, die kümmert sich auch um Kinder.
Aber da kriegen wir ja stundenlang drüber auf.
Ich weiß, das Fass machen wir heute nicht auf, sonst reden wir noch eine Stunde.
Flippen will ich da.
Ja.
Flippen.
Also Care-Arbeit ist ein Job, genauso wie es ein Bürojob als Beispiel ist oder auf dem Bau oder wo auch immer. Und nur weil er nicht bezahlt wird, heißt es nicht, dass es weniger wert ist. So, das mal dahingestellt. Das habe ich auch letztens im Podcast gehört, was ich ganz spannend finde. Da meinte halt eine Mutter so, abends, wenn mein Mann nach Hause kommt von der Arbeit und erschöpft ist, ich bin genauso erschöpft, aber es ist ja so, dann endet ja für uns beide der Arbeitstag quasi. Bei mir der Arbeitstag alleine als Mutter und bei ihm der Arbeitstag als Büroangestellter als Beispiel. Dann kommt ja der Moment, wo sie aber trotzdem beide dann das Kind, die Einschlafbegleitung machen, das Abendessen machen, die Kinder waschen, zu Bett bringen, was auch immer. Das heißt, dann sind ja beide in dem gleichen Punkt, weil beide haben die gleiche Anzahl an Stunden mit einem Job verbracht. Das heißt ja nicht, der Vater kann jetzt sagen, ach, das war jetzt aber ein anstrengender Arbeitstag, ich mache mir ein Bier auf, eine ganz klischeehaft, guck jetzt Fußball, sondern dann ist ja der Punkt, wo beide genauso an dem gleichen Punkt sind.
Ich glaube, genau, also dieses mit den 50% finde ich ganz, ganz schwierig. Ich glaube sowieso auch generell, dass man gedanklich weg muss von diesen, also das, was 50-50 Arbeitsteilung und finanzielle Teilung bedeutet, denn ich finde, also wir arbeiten zu Hause ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, mit Energieleveln.
Das finde ich eine gute Sache, hol das nochmal raus.
Wir checken regelmäßig miteinander ein und fragen, wie ist dein Energielevel? Und manchmal ist es so, der eine hat 30, der andere hat 40 und man hat zusammen 70 und dann muss man gemeinsam Entscheidungen treffen, die für diese 70 Gesamtprozent funktionieren. So ist das. Und das ist wahre Arbeitsteilung, wenn man versucht, sich da abzuholen, wo man steht.
Nach Kapazitäten arbeiten.
Nach Kapazitäten. Ich möchte, also weil ich weiß, wie anstrengend ein Arbeitstag sein kann, ich möchte überhaupt niemandem, der den ganzen Tag seinem Job und seiner Lohnarbeit nachgeht, absprechen, dass die abends erschöpft sind.
Na, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ich glaube, dass diese Haltung, das als anstrengender zu bewerten, als Care-Arbeit zu Hause geleistet zu haben, schwierig ist. Und deswegen finde ich Kapazitäten bzw. Ressourcen abzuchecken einfach am sinnvollsten, weil du dann gucken kannst, was haben wir gemeinsam. Und es gibt Tage, da haben beide 20 und das ist ein anstrengender Tag. Aber dann muss man gucken, wie können wir gemeinsam aufeinander Rücksicht nehmen und gemeinsam diesen Tag miteinander abschließen.
Ja.
Und dann bleiben vielleicht Sachen liegen, aber dann muss man halt Prioritäten setzen und das ist es. Du priorisierst dann halt durch und sagst, das sind die Aufgaben, die sind mit unseren gemeinsamen 40% nicht zu schaffen.
Ja.
Was ist essentiell, was schaffen wir und dann können wir uns erholen. So, und das ist, glaube ich, die wahre Care-Arbeits- und Arbeitsteilung, wenn man so denkt. Und genauso geht es ja auch um die Finanzen. Du guckst dir die Ressourcen an und dann entscheidest du je nach vorliegender Ressource, wie wird aufgeteilt.
Und wie liegen auch die Bedarfe, ne?
Genau.
Also wer mehr Bedarf hat, da kann der andere vielleicht mehr tun. Ist ja genau das Gleiche wie Mental Load, auch jetzt mal abgesehen von Kindern. Es gibt ja auch Menschen, die einfach psychisch instabiler sind, die einfach vielleicht von zu Hause, aus der Kindheit, die einfach mehr Päckchen mitbringen. Eine andere Person ist einfach per se stabiler. Dann kann die stabilere Person vielleicht einfach, weil es ihr leichter fällt, sie macht zwar mehr und verdient dadurch
das
mehr,
ja,
aber es erschöpft sie weniger als die andere Person, die weniger macht.
Genau, erstmal kann es ja auch sein, dass du auch irgendeine Condition hast, aus welchem auch immer. Es kann ja aber auch sein, dass du einfach bis jetzt weniger gelernt hast, Resilienz aufzubauen und da einfach noch dran arbeitest und dass dein Partner, deine Partnerin da einfach mehr mitbringt und dementsprechend grundsätzlich belastbar ist. Das kann man ja auch erstmal völlig wertfrei beobachten. Ja. Und dann gucken, wie kann ich die Ressourcen, die vorhanden sind, so aufteilen, dass es halt irgendwie für beide umsetzbar und fair ist. Und natürlich muss man immer im Blick haben, dass es langfristig für die Person, die resilienter und belastbarer ist, natürlich sich irgendwann unfair anfühlen kann. Aber wenn man da Bewusstsein dafür hat, dass es so ist und das im Blick behält und darüber regelmäßig spricht, dann fühlt man sich, glaube ich, auch weniger ungerecht behandelt.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ich würde Frauen immer ermutigen, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen in diesem 50-50 bleiben, obwohl ihr Mann doppelt so viel verdient, sprich mit ihm. Und wenn er dafür nicht offen ist, dann vielleicht, maybe, he's not the one.
Ja, genau. Also ich finde es schade, dass so viele Frauen denken, sie müssen sich immer beweisen, weil es noch dieses Klischee, dieses Stereotyp, ne, Golddigger, sie hat sich einen reichen Mann geangelt, damit sie zu Hause chillen kann. Also irgendwie all
Männer
diese Sachen.
Sagen, du bist Golddigger, ne, und wohnen bei Mama auf dem Sofa, Digga. Da bin ich richtig sauer. Was gibt's da zu dicken, frage ich mich. Bei diesen Männern, die immer denken, Frauen wollen, was gibt's bei dir zu dicken, denke ich mir immer. Also,
ja,
und nee, wirklich, das sind immer die, die am lautesten schreien, wo ich mir immer denke, Udo, was ist los
was
mit dir?
Genau, ja.
Du bist nicht der Catch of a Lifetime.
Nee.
Da bin ich richtig sauer.
Ich weiß, aber dass das halt...
Ich habe überall Kaffee, naja.
Dass das halt manche Männer sagen, sei mal dahingestellt, ja, okay... Da hören wir nicht sogar hin, aber ich finde es halt schade, wenn Frauen das internalisiert haben und denken, sie müssten 150% geben, weil sie sich rausarbeiten müssen aus diesem Klischee, was das Patriarchat vorgibt. Ja. Und das finde ich halt einfach schade, weil es man nicht einfach anerkennen kann, es gibt zwei Menschen, die sich lieben, beide haben irgendein Energielevel, irgendeine Möglichkeit, Geld ranzuschaffen, dass man einfach sagt, wer hat welche Bedarfe, ich gebe das, was ich kann, dass ich erstmal genug für mich habe, aber wenn ich mehr geben kann, um meine Person, die ich liebe, zu unterstützen und der es zu erleichtern, dann sollte das doch mein Antrieb sein. Nicht einfach wie mit so einer Excel-Tabelle zu sitzen, genau 50-50. Du hast mir zum Geburtstag ein 10-Euro-Geschenk gemacht, dann schenke ich dir auch 10 Euro zurück, weil ich werde nicht einen Cent mehr in deine Richtung geben als du meine. Also was ist denn das für ein Abwägen? Das ist doch nicht, wie man eine Partnerschaft führen möchte, denke ich mir. Dass jemand ankommt und sagt, hier, ich habe hier heute ein Kaugummi für 1,99 mitgebracht. Genau, kannst du mir nochmal bitte hier, das war aber ne... Also, was ist denn das für eine Basis? Da fragt man sich doch, warum macht man das Ganze? Die Basis einer Beziehung ist ja Liebe und nicht irgendwie eine Geschäftsverbindung in erster Linie. Hot Take.
Hot Take.
Ja.
Das wird wieder kontrovers diskutiert werden.
Das stimmt. Ja, sollen sie Leute noch machen.
Was denn unser Ergebnis jetzt?
Ach, unser Ergebnis ist, glaube ich, dass du mich auf jeden Fall überzeugen konntest, dass ich das Video jetzt im Nachhinein kritischer sehe. Dass ich da Punkte nicht gesehen habe, dass strukturelle Ungleichheiten nicht adressiert werden, die adressiert werden hätten müssen und dass ein gesellschaftliches Problem auf ein Individuum gemünzt wurde.
Mhm.
Und das finde ich auch nicht gut, weil wir sollten, das ist ja genauso wie, dass Bürger sich gegenseitig anlabern, dass sie diesen Müll nicht richtig trennen, aber große Konzerne Milliarden von Treibhausgasen in die Luft pusten und sich freuen, dass die kleinen Menschen da unten sich gegenseitig zermetzeln und sich ankreiden, dass der eine die Plastiktüte statt der Papiertüte im Laden mitgenommen hat.
Ja.
Weil das ist ja ein gesellschaftliches Problem, was man nicht auf Einzelne runtermünzen kann, sondern wo oben was passieren muss. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Das finde ich generell immer nicht richtig. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch viele Punkte nochmal angesprochen, wo wir Frauen nochmal ein Argusauge drauf werfen sollten, was wir uns nicht unwissend in Situationen bringen, die wir im Nachhinein anders gerne gehabt hätten.
Und da gebe ich dem Video recht. Ich glaube, das ist ja der Punkt, worauf wir eigentlich hinaus wollten. Ja, es ist definitiv so, dass sich alleine auf eine Ehe als Altersvorsorge zu verlassen einfach ein sehr risikoreiches Investment ist.
100%. Ach schön, wir konnten beide was voneinander lernen und unsere Perspektive gegenseitig ergänzen. Ich liebe das doch. Ach, ich habe dich
das
vermisst.
Ist schon wieder diese Folge schon wieder. Ja. Naja, aber wir haben doch auch wichtige Punkte.
Es ist ja so.
Es ist ja
ich glaube, wir sollten lange Pause voneinander machen, weil dann zündet das alles wieder neu.
Du meinst du, sonst zündet es weniger?
Nein, aber...
Da reißen wir uns noch mehr zusammen.
Wir haben unsere Beziehung wiederbelebt durch eine kleine Pause.
Du tust so, als hätten wir die Beziehung zwischendrin nicht gehabt.
Ja, aber nicht beruflicher Natur.
Nee, das stimmt. Nicht beruflicher Natur.
Wunderbar.
Bodenlos. Ne?
Bodenlos.
Bodenlos. Okay, let's... Fokus.
Ich moderiere ab.
Mach das.
Gut, ich würde sagen, Das war sehr viel Meinung, sehr viel, was man aus einem sehr kurzen Reel ziehen konnte. Aber ich fand es einen sehr schönen Gedankenanstoß, der uns zu vielen Erkenntnissen gebracht hat. Also auf jeden Fall danke fürs Teilen dieses Videos an die, Content-Creatorin. Und ja, vielen Dank
fürs Zuschicken an die Person, die uns das zugeschickt hat.
Auf
die weiß, wer
Fall.
Sie ist.
Shoutouts gehen raus. Ich liebe unsere Community. Und ja.
Manni-Mäuse,
stimmt.
Guck mal, ich mache übrigens, aber du machst auch das Herz, ne?
Ich mache auch das Herz, aber ich habe mir das jetzt angewöhnt.
Okay, also ich kann aber das nicht. Ich fand auch schon dieses hier, das kann ich, das sind meine Finger nicht in der Lage. Hier, das da, dieses, das ein Herz.
Letztens hatte eine auf Instagram Reel hochgeladen und sie war so kurz, sie hat vergessen, wie wir das machen, sie hat so gemacht. Und sie hat sich dann reingesucht und war so, was gemacht.
Ich could have been me.
Okay, es war schön, das war mein Fest mit dir, Annabelle. Wir hören uns auf jeden Fall ganz schnell wieder in einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr hört wieder rein und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.